Mein Name ist Mareile Höppner und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Wein und Weltfrieden mit den zwei Flaschen vom Dienst. Entschuldigung, Silvio, der kann natürlich wirklich was. Bester Sommelier Deutschlands, beste Weinbar Deutschlands. Dieser Mann, der sollte einfach über Wein reden, über Kultur, über Literatur, über gutes Essen und all das, was das Leben schön macht. Und der Lars, ja, Lars ist auch dabei. Nein, im Ernst. Lars macht Fernsehen, Lars liebt gutes Essen. Lars liebt das Leben und zusammen sind die beiden die richtige Mischung zum Abtauchen, Genießen und einfach mal hinhören. Viel Freude jetzt.
Unglaublich, dass wir uns nochmal widersprechen, lieber Lars, weil wir haben jetzt ein bisschen Verzögerung. Eigentlich haben wir gesagt bis Ende August. Jetzt ist ja doch schon September so ein bisschen fortgeschritten und ich freue mich, dass wir's wieder aufnehmen. Dass wir
endlich wieder zusammenkommen, Silvio. Es ist ja auch so, der Sommer neigt sich ja erst langsam dem Ende und erst jetzt kommen die Menschen so ein Stück für Stück aus irgendwelchen Ferien wieder und jetzt ist es Zeit, abends, morgens, auch morgens bei einem gepflegten Glas Wein und dann Podcast zu hören.
Gute Idee. Sommerpause, warum gibt es das eigentlich? Ihr seid ja im Fernsehen allgegenwärtig mit Sommerpausen. Also jeder geht ja in Sommerpause. Ist das wirklich urlaubsbedingt oder werden die Leute wirklich dann nicht vorm Fernseher sitzen?
Da gibt es zwei essentielle Dinge. Die eine ist tatsächlich schlicht und ergreifend, die Leute haben Kinder, da gibt es Ferien und dann sind die weg. Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass natürlich der Mensch dazu neigt, wenn er wenn das Wetter schön ist,
rauszugehen.
Den heimischen Fernsehherd quasi zu verlassen. Ja? Deshalb, also auch das hat sich verändert. Ich habe jetzt auch gelernt, dass man auch am Strand mit iPad und iPhone bewaffnet Fernsehinhalte genießen kann. Also jetzt nicht ich, weil ich das mir wirklich zu blöd finde, aber das habe ich doch sehr, sehr oft gesehen, dass dann so kleine dicke Kinder in diesen komischen, in diesen Muscheln diese Strandmuscheln so festgetackert werden, dass sie auch ja irgendwie nichts falsch machen. Und dann kriegen die irgendwie eine Portion SpongeBob gefolgt von irgendeinem anderen Bums. Also das war beeindruckend, so zu beobachten an Orten wie Scharbeutz und Timmendorf. Klares Schade, ich fand das Planschen im Wasser besser.
Vor allen Dingen dieser latente Unterton mit kleinen dicken Kindern. Das hätte es damals nicht gegeben, aufgrund dessen, weil sie geplanscht haben und heutzutage dann wahrscheinlich eher ein bisschen festgenagelter sind.
Also es gibt so eine, gewisse Kausalität zwischen Bewegung und Gewichtszunahme. Da ist eine Verbindung. Also an all die sich wundern, dass Kinder so ein kleines Bäuchlein entwickeln, das hat durchaus was mit Zufuhr von Energie zu tun und eben dann nicht dem zeitgerecht, also in einer bestimmten Zeit stattfindenden Abbau von eben jener Energie, die in Form von Zucker und Fett zugeführt wird.
Aber egal. Auch die Kinder, die schon 45 geworden sind, also und das kleine Bäuchlein nach wie vor haben.
Die das dann hegen und pflegen. Und da muss man ja auch dazu sagen, dass auch Wein ja am Ende kein Diätprodukt ist, sondern auch da so eine Basis von Kalorien drin ist. Denn da ist
neben dessen, dass er Kalorien hat, ist aber meistens der Appetit, der dadurch gefördert wird.
Das ist das größere Elend, meinst du?
Ja, also aber zumindest haben das Forscher berichten, wie man so schön sagt. Also dass meistens bei den meisten Wein und Essen einhergeht. Also witzigerweise, hast du es mal beobachtet, in Deutschland, wir sind die einzige Nation, die nur Wein trinkt, um Wein zu trinken. Also überall sonst irgendwo trinkt man Wein, wenn man irgendwie isst. Also das einzige oder die einzige Mahlzeit ohne Wein heißt Frühstück.
Also muss ich widersprechen, ich war jetzt unlängst im schönen Lissabon zu der Ocean Conference und da
du warst in Lissabon, cool.
In sehr schöne Stadt. Es ist unbedingt zu empfehlen, portugiesische Weine sowieso. Jeder weiß ja, dass der Portwein da im schönen Portugal eben auch sehr gepflegt wird und das sieht man aller Orten, dass der zu Kaffee und sonstigen Dingen getrunken wird. Und da isst keiner was dazu.
Okay, lass uns das mal als Ausnahme vielleicht irgendwie so am Rande stehen, aber sonst in Portugal selber ist es nicht anders. Nein.
Nein, also ja, da, ich gebe dir recht. Also,
natürlich, du isst und trinkst Wein.
Ja, also es wird gegessen und dazu wird Wein getrunken, aber und der Portwein wird ja eher so wie so ein Schnaps gehandhabt, ja. Wie in Italien, so der klassische Caffè Corretto, also so ein Gäpfchen mit Schnäpschen, ist das da eben der Portwein.
Wobei ich mich da frage, trinken die Leute den Espresso wegen dem Schnaps oder den Schnaps wegen dem Espresso?
Ich glaube, also aufgrund der Verbindung, also ich habe das ja mal erlebt, also im schönen Italien, als ich so ganz am Anfang meiner Italienzeit, die nun schon ein bisschen zurückliegt, und da bin ich also auch morgens aus dem Hause gegangen und habe gesagt, jetzt gehst du mal zu der angesagtesten Kaffeebar in der Stadt, da im schönen Lucca, da in der Toskana, und dann bin ich da irgendwie rein, habe da irgendwie den Barista irgendwie beschwatzt, und der freute sich, dass da so ein Tourist kommt, der keine Ahnung hat, und dann also, was will ich trinken? Ich sage, hier, das, mach was du willst. Ob das jetzt nun ein Doppio oder einfach nur der Kaffee oder was auch immer ist. Sagt er, ja, ist klar, mache ich hier. So, und dann in dem Moment klingelt das Telefon, ich bin rangehabt, also nicht richtig zugeguckt. Und dann war das halt so ein Schnäpschen, also so ein Käffchen, der Caffè Corretto mit eben so ein bisschen Graffa drin, so 2-3 cl. Und ich habe dann nicht wirklich so, hab dann so angesetzt, den ersten Schluck drin, und das, also egal wie wenig das war, ne, aber das war wie so eine Schelle. Also, so morgens um 10 so ein Ding, dann musste ich mich auch erstmal hinsetzen und bin dann wirklich die nächsten anderthalb Stunden so mit so einem leichten Seitwärtsschritt durch die Stadt geeiert. Das war sehr anstrengend, habe ich dann auch nie wieder gemacht.
Ist auch was, wo ich nie rankam.
Also es ist hart, ja. Also auch diese ganzen Herrengedecke, die es da so morgens gibt, und ich weiß nicht, wohl Herrengedeck war, glaube ich.
Das war Bier und Schnaps.
Nee, war also das nicht ja sogar auch morgens. Sekt? War das nicht sogar Sekt und Schnaps? Ich bin da nicht sicher.
Zum war, Glück ist das nicht meine Branche.
Naja, also im Großen und Ganzen erstmal, ja, also. Ah, okay, ich habe Wikipedia befragt, auch wenn das natürlich als Recherchequelle nicht immer.
Ich glaube, du unterscheidest da zwischen Osten und Westen, oder?
Also es gibt, DDR und? Also Herrengedeck ist einfach erstmal nur die Kombination zweier alkoholischer Getränke, und dann gibt es auch noch das Damengedeck.
Genau, und Damengedeck war Sekt und Schnaps?
Sekt mit einem alkoholfreien Getränk. So, dann gibt es noch regionale Varianten. Also in den meisten Regionen ist es Bier und ein Korn. Oder eben Killepitch und was auch, wie auch immer das dann jeweils heißt. Dann kenne ich, was ich auch noch kenne, so als diese ganzen Trinkspielchen, wo dann der Korn ins Bier gekippt wird, auch Link. Und hier. Und dann gibt es noch dieses Lokale, das ist dieses latent ostdeutsche, die Flasche Pilz mit einer 0,2 Halbtrockensekt.
Ui, ui, ui. Als Herrengedeck?
Als Herrengedeck.
Ach.
Und in Hamburg ist das, in Hamburg ebenfalls. In Hamburg wurde ebenfalls früher unter einem Herrengedeck eine Flasche Bier und eine 0,2 Liter Flasche trockenen oder halbtrockenen Sektes verstanden. Mhm. In vielen Bars rund um die Reeperbahn galt das Herrengedeck bis in die 1970er Jahre als obligatorischer Mindestverzehr, wenn mit freiem Eintritt geworben wurde. Alter Verwalter. Da würde ich aber lieber was zahlen als das trinken.
Schön, ja.
Ja, gut.
Also wieder was gelernt, also war der Tag heute nicht umsonst.
Nee, das war jetzt, so weit sind wir jetzt. Wir haben ja ohnehin, das müssen wir den Zuhörern jetzt vielleicht auch nochmal irgendwie verklickern, wir wollen nicht mehr dogmatisch sein. Drücke ich das richtig aus?
Dogmatisch wäre
heißt, heißt ja in dem Fall, dass wir jetzt nicht sagen, wir haben heute dieses eine ganz krasse Thema, was an dem wir ganz übel uns abarbeiten, sondern nein, wir wollen das loser und unterhaltsamer gestalten. Also liebe Zuhörer, verzeihen Sie uns, falls es irgendwann mal an Tiefgang fehlt und in die völlige Plauderei abschweift.
Also auf gut Deutsch, wir wollten das Niveau runterschrauben. Weil fürs Niveau sind andere zuständig, und wir.
Dein Niveau
wir
ist
wollten unserem eigentlichen, ja,
genau.
Genau. Wir wollten eigentlich unserem eigentlichen Titeln, nee, Zweititelnamen, Untertitelnamen gerecht werden und mehr die Gedanken streifen lassen.
Ja, und uns auch über den Weltfrieden, der dieser Tage bekanntermaßen auch irgendwie zu leiden hat, mit dem Weltfrieden auseinandersetzen. Aber Und falls Sie, liebe Zuhörer, noch ab und an so ein Quietschen hören, das ist mein Stuhl. Also der Hocker, auf dem ich sitze.
Nee, das ist die Feder, die dich kurz wegrutschen lässt, aber nicht zu weit. Also mit der du gefesselt bist am Schreibtisch.
Dann so, ja, dann ja. Oder mein Hüftgelenk, das eben quietscht, wenn ich mich bewege.
Ja.
Nichtsdestotrotz, gibt es denn, was müssen wir denn, was lässt sich denn sinnvoll besprechen, mein Lieber?
Lass mich nochmal rückfragen, wegen der Sommerpause, aus der wir ja auch zurückkehren, warum ich nochmal fragen wollte, ist das denn auch, also messbar sind ja Einschaltzahlen oder Einschaltquoten?
Ja, ja, also
Quoten. Ist es so, dass im Sommer keiner Fernseh guckt, dass es komplett durch ist, das Thema, und deswegen alle wichtigen Leute ausgeschaltet wurden, oder ist es trotz allem konstant nur eine Zeitverschiebung?
Also ist, also nochmal, also es ist wirklich diese Phase des, nehmen wir jetzt mal Talkshows oder irgendwie sowas, du hast dann das Problem, du kriegst keine Gäste, weil die irgendwie alle in irgendwelchen Urlauben sind. Und eben dein Team ist zur Hälfte auch im Urlaub. Also diese Sommerpause leidet auch schon wirklich oder ist begründet aus schlicht dieser Verfügbarkeit, dass Menschen auch in Urlaub wollen, mit Kind oder ohne. Und dann, weißt du, wenn du da keine Gäste hast oder irgendwie sowas, keine eingeladen bekommst, dann macht das eben alles keinen Sinn. Das macht dann eben Sommerpause. Man kann dann auch die Zeit nutzen, eben die kommende Saison sozusagen vorzubereiten. Das ist das eine. Und ja, so ist, glaube ich, auch immer so eine ganz gern genommene Pause. Ja. Und was jetzt die Quoten betrifft, es ist ganz, ganz klar so, dass inzwischen die älteren Leute dann durchaus dazu neigen, zu Hause zu bleiben. Also die bleiben so ein bisschen am Fernsehschirm sitzen, aber die jüngere und mittlere Generation, die verschwinden dann wirklich spürbar. Also das siehst du dann auch tatsächlich an den, also die Quoten selber rein prozentual oder anteilmäßig bleiben im Großen und Ganzen, verschieben sich vielleicht ein bisschen in die ältere Zuschauerschaft, aber insgesamt gucken dann weniger Menschen Fernsehen. Also hängen dann eben nicht im Schnitt, was weiß ich, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Der Markt hat sich ja so, verändert sich ja quasi auch von Monat zu Monat. Also sind dann nicht mehr in den Top-Zeiten so 30 Millionen oder sowas, die dann da abends gucken. Also jetzt bei Länderspielen wird es noch mehr, aber das ist doch der einzige Grund, warum man im Sommer Fernsehen guckt, also irgendwelche Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, aber dieser Gesamtmarkt sackt dann zusammen. So viel zur Sommerpause, Silvio.
Macht Sinn. Ja. Du warst in Lissabon. Hast du ein Weingut besucht? Du hast ja einen anderen wahnsinnig. Auftrag wahrscheinlich, aber...
Genau, ich war mit der Deutschen Meeresstiftung, was übrigens sehr spannend war, und hab mich da mit der UN World Ocean Konferenz befasst, was noch viel spannender war. Da war aber leider gar keine Zeit für Weingutbesuche. Abgesehen davon habe ich derart unter dem Problem des Fliegens gelitten. Also unter all den Sorgen.
Warum?
Naja, weil es zur Zeit bekanntermaßen auch nun wird ja wieder gestreikt bei der Lufthansa. Das Fehlen von Koffern und Ausfallen von Flügen, also es war sehr beschwerlich, da überhaupt hinzukommen und auch nur in einem sehr begrenzten Zeitraum, weil normalerweise, wenn ich so Dreharbeiten irgendwo habe, dann machen wir das schon so, dass wir da irgendwie vor und hinten nochmal so privaten Tag ranhängen. Dass du mal von dem Land irgendwas siehst, in dem du da irgendwie unterwegs bist. Aber das war in dem Fall leider nicht möglich.
Kannst du dir auch erlauben, dass du noch einen Tag vorher, nachher, das macht ja eigentlich Sinn. Und ich finde das bei vielen Geschäftsreisen einfach mehr als nützlich, wenn man sich das erlauben kann und wenn man das mit einplanen kann.
Also in zu meinen Zeiten der ganz schweren Verhaftung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk war das natürlich auf gar keinen Fall möglich, ja, um hier die von den damaligen Direktoren beschriebenen Lustreisen, das war auf gar keinen Fall ein Ding. Das war nur mit Sonderantrag und dann müsstest du, weil du die Diensttage, das war alles nicht möglich. Und da ich mich aber relativ schnell darauf...
Ging es aber anders durch die Medien.
Ja, das ist auch, finde ich, eine sehr, 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 sehr eine alberne Diskussion, dieses ständige Hervorheben, dass diese Frau da Massagesitze im Auto hatte. Ich finde, dass eine Führungskraft, die für so und so viele tausend Menschen verantwortlich ist, dass es jetzt nicht darum gehen darf, in was für einem Auto die von A nach B fährt oder gefahren wird. Und oft genug, habe ich auch selber bei den ganzen Spezialisten so gesehen, die sitzen, müssen dann sitzen bis früh um eins, früh um zwei, dann müssen abends zurück, haben nächsten Tag irgendwo einen Termin in einer anderen Stadt. Finde ich völlig okay zu sagen, die haben ein vernünftiges Auto, mit dem die von A nach B gebracht werden und und dann gibt es vielleicht auch noch einen Fahrer dazu. Ja, diese Privatessen, also wir sind jetzt bei der RBB-Affäre, für den, dem das jetzt vielleicht nicht gleich aufgefallen ist, also irgendwelche Essen zu Hause zu veranstalten und dann da irgendwo das abzurechnen, das ist aber auch, klingt selten dämlich und auch so das eine oder andere. Da geht es, glaube ich, auch vor allen Dingen darum, wie man so kommuniziert, ja, und wie man so auftritt. Ja, oh. Ohne, ja, ich, auf der anderen Seite ist es wirklich dieses ständige Hervorheben, ja, und das Auto mit dem Massagesitz, ja, und das Auto mit dem Massagesitz. Ja, das ist vielleicht für den einfachen, denjenigen, der nur bedingt Geld verdient, für den Otto-Normalverbraucher ist das sicherlich was, wenn er sich da seinen Golf zusammen konfiguriert, eine ärgerliche Sache, dass er sich eben für die 1200 Euro eben keine Massagefunktion leisten kann. Und die Kollegin Schlesinger das schon irgendwie auf die Reihe gekriegt hat. Aber darum, finde ich, geht's nicht. Aber da wird sich halt so dran abgearbeitet. Dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine dringende Erneuerung braucht und dass jetzt überall natürlich das links und rechts aufploppt. Also die eine Kollegin da vom Mitteldeutschen Rundfunk in Magdeburg hat sich verabschiedet. Der NDR macht Sondersendungen, beziehungsweise überlegt, ob sie überhaupt senden sollen. Und dann stellt sich das ganze Team hin und sagt hier, Beeinflussung und hier wird jetzt, also hier und da, also man merkt an allen Ecken und Enden, es rumort im System, auch im System selbst, ja, also auch die Öffentlich-Rechtlichen selber kommen jetzt auf die Idee, dass vielleicht irgendwas verändert werden muss. Und ja, es bleibt ja trotzdem die Frage, ob ich im Öffentlich-Rechtlichen so schätzenswert der Kollege Silbereisen und wie die alle heißen so ist, aber ist das ein öffentlich-rechtlicher Auftrag oder ist es nicht doch vielleicht doch eher die journalistische Information, die das Wichtigste ist, ja, die Aufklärung, die Bildung, politische Information, und zwar eine umfängliche Information. Ich finde, das sind so die Kernkompetenzen, ja, auch so beim Sport, ich weiß nicht, ob all die Gebührengelder für irgendwelche Fußballrechte draufgehen müssen. Und ob so diese ganzen mittelklassigen Krimi-Verfilmungen, ob die auch all, oder ob da nicht der Zuschauer zu Hause selber mit seinem Netflix und The Zone-Abo vielleicht da einfach besser aufgehoben ist, und der die Aufgabe des öffentlichen rechtlichen Rundfunks zu informieren und den Menschen zu einem mündigen Bürger zu machen, ob da nicht vielleicht der Fokus irgendwie auf anderen Stellen liegen sollte. Also allein was jetzt mal das Programm betrifft.
Ich glaube, das ist aber eine Kerndiskussion, wenn wir die aufmachen, dann sind wir hier 4,5 Stunden beschäftigt und haben immer noch keinen Wein getrunken.
Nee, und haben dann ganz viele wütende Nachrichten.
Wahrscheinlich, ja. Und der eine oder andere wird ja schon den Gedanken haben, beim Fußball zu bleiben, dass, wenn er Geld dafür bezahlt, zumindest die Bundesliga sehen möchte. Das ist halt, glaube ich, da drehen wir uns im Kreis letztlich dabei. Was ich dabei bei dieser Gesamtdiskussion für mich nützlich fand, dass ich einfach sage, wenn das Problem war, dann war es kein Problem. Also wenn man sich an verschiedenen Dingen aufhängt, wo man einfach sagt, also wenn es dann nicht mehr gibt, wofür man jemanden irgendwie martern sollte, dann keine Ahnung.
Ja, und jetzt ist natürlich jetzt auch immer die jetzt geht es halt so los in den Sendern, ne? Also ich habe das schon damals beim Mitteldeutschen Rundfunk einmal so miterlebt, das ist dieses Pendeln, ne? Wenn das in die eine Richtung so ein bisschen zu weit ausgependelt ist, weil da irgendwas so ein bisschen schief gegangen ist, dann kracht das wieder zurück, fünfmal schlimmer. Das heißt, dass jetzt quasi in Zukunft ist kein Intendant mehr in der Lage, in seinem Büro jemanden zu empfangen und dem ein Brötchen hinzustellen, weil das dann schon schwierig wird. Ja. Und jetzt jeder fängt an, seine Dienstwägen down zu graden oder ganz abzuschaffen und dann ist es denen nicht mehr möglich, mal spontan irgendwo hinzufahren und dann am Ende sitzen sie im Taxi. Das sind alles so Sachen. Dann kommen ganz viele Forderungen und wir leben in dieser Zeit dieser Überkorrektheit. Na, ich will immer artig sein. Ja. Es ist irgendwie auch nicht ganz der richtige Weg. Aber man wird sehen, wo das hinführt. So ein bisschen rütteln im Gebälk tut ja immer mal ganz gut. Da fällt so ein bisschen Staub runter, den man vielleicht bislang gar nicht gebraucht hat. Und dann kann man nochmal nachgucken, wie das so ist. Und dass jetzt Menschen in einem Unternehmen außertariflich beschäftigt werden, weil halt das irgendwie hier und da nicht gereicht hat mit dem Geld, ist in der Privatwirtschaft, finde ich, eine gute Sache. Also, da kann man mit umgehen. Wobei ich mich dann eben so einer Struktur wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben frage, wozu gibt es dann einen Tarif? Ja, wenn der so, wenn es da keine Möglichkeiten gibt, innerhalb eines solchen Tarifes auch die Leute entsprechend zu entlohnen. Ja, warum muss das dann immer außertariflich sein? Verstehe ich nicht. Aber ja, viele, viele, viele Dinge, die es da zu besprechen gibt. Aber du hast recht. Das
und die nach die uns, ja, wollte ich gerade sagen, nach die gerade uns keiner fragt, wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz wollte ich diesen weiten Kreis, der sich jetzt gerade aufgetan hat, wieder zurückholen zum Thema Reisen.
Reisen.
Wir haben jetzt die Sommerpause hinter uns. Du bist gereist, ich bin gereist. Warst du wie nur viel unterwegs? Also Lissabon ja nun nicht, aber...
Nee, und das so, Tragische ist, ich war in der schönen Toskana und hatte da ganz viel vor. Oder hatte da auch diverse Einladungen auf irgendwelche Weingüter und so weiter. Und ich war aber mit denen, logischerweise mit meiner Frau und den Kindern. Und aufgrund der wirklich absurd hohen Temperaturen haben wir diese 3 Wochen Toskana zugegebenermaßen durchgehend an einem Pool verbracht und im Schatten und sind eben nicht rumgefahren, weil das war mit den Kindern einfach, also wir waren vorhin noch so 2, 3 Tage in den Alpen, da waren irgendwie, war gerade das Wetter auch nicht so doll, waren so 18 Grad, dann haben wir uns ins Auto gesetzt und dann habe ich eben die Kinder, ne, sind bei 18 Grad ins Auto, dann mit einer Klimaanlage auf 21,5 Grad und dann habe ich 7 Stunden später die Tür geöffnet und da waren halt 41,5.
Ja.
Und es hat vor allen Dingen meine kleine Tochter so ein bisschen von den Socken geholt. Und das war einfach wahnsinnig schwer. Und du kannst dich da nicht, ey, wir haben wirklich, ich sag mal, um 11, ich habe doch den einen Tag völlig idiotisch irgendwie, oder 2, 3 Tage haben wir morgens Tennis gespielt. Ja, selbst um 9 waren da schon irgendwie weit über 30 Grad. Und deshalb haben wir dann auf größere Ausflüge einfach verzichtet, weil das einfach keinen Spaß gemacht hat.
Verbindest du das immer miteinander, wenn du im Urlaub oder wenn du auf Reisen bist, dass du Wein und irgendwas anderes miteinander verbindest, weil ich habe zum Beispiel das Problem mit Portugal selber, dass ich in Lissabon in Portugal noch nie war, weil ich nur auf den Weingütern war. Also wenn ich auf den Weingütern bin, kriege ich ganz selten was von der Außenwelt mit. Du bist dann Weingut, 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 Restaurant, Weingut, Weingut, Weingut. Und ich kriege diese Verbindung nicht hin zwischen eben der Außenwelt und dem, wahrscheinlich, weil es meine Profession ist. Aber bei dir ist es andersrum, oder? Du reist und...
Also ich kann das dankenswerterweise eben immer oder versuche das und es gelingt auch meistens alles zu verbinden. Also weil so meine Familie hat da prinzipiell auch Bock drauf auf diese Themen, das ist schon mal eine gute Sache und wenn ich auf Dreharbeiten bin, dann lässt sich das auch mal, es ist ja immer irgendwie angenehm, ne? Winzer sind immer lustige Leute, freuen sich auch, wenn irgendwie so Reisende vorbeikommen, die was im besten Fall was Sinnvolles zu erzählen haben oder irgendwie unterhaltsam sind. Insofern trifft sich das dann irgendwie immer gut, gegessen wird immer gerne, auch da ist man ja schnell mit einem Gastronomen irgendwie zugange und der erzählt und macht und man da was lernt und der Weine zeigt und hin und her. Also es lässt sich alles schon ganz wunderbar verbinden. Wobei man das natürlich auch plant, oder? Ich meine, also ich gucke dann schon auch, dass dafür Zeit ist und nette Orte. Also erinnerst du dich, ne? Als ich in die USA gefahren bin, habe ich dich ja auch vorher gefragt, wo kann ich hier hin?
Aber ich finde, also dass man Winzern und den Weinreisen manchmal mit ein bisschen mehr Respekt entgegenbringen sollte, beziehungsweise einfach auch respektieren sollte, dass für die das auch ein Arbeitstag ist, auch wenn die sich manchmal natürlich auch im Wein fallen lassen und das Ganze zeitlos erscheinen lassen. Letztlich, wenn man mit denen 2, 3 Stunden verbringt, ist es für die ja auch ein Arbeitstag.
Total, das ist immer völlig unterschätzt. Ne? Die Leute kommen da an, sagen, hier, jetzt gib mir mal was ein, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Und dann ist so ein Weinbauer auch dann geneigt, auch eben ein netter Gastgeber zu sein. Aber ja, das ist für den ganzen Arbeitstag, das ist, der dann wegfällt, der irgendwo anders fehlt. Und da fehlt, also ich merke das selber, auch da bei uns auf dem Weingut im Fränkischen, dass da die Wertschätzung der Menschen ganz oft nicht da ist, sondern dass das eine völlige Selbstverständlichkeit ist, dass man sich erstmal das Programm trinkt, für Umme, wie es so schön heißt, und dann eben auch alle vom Arbeiten abhält. Deshalb versuche ich mich immer wirklich dann auch ausgiebig anzukündigen und klarzumachen, was ich möchte, was ich will, und auch mit der Frage, was geht, ja, was kann man machen. Und ja.
Machst du schon?
Ja, also absolut. Ja, weil du kannst ihn ja dann nicht irgendwie, also wenn man wirklich Bock hat auf bestimmte Sachen und da wirklich ausgiebig probieren will oder auch einfach nur Zeit verbringen will, ja, dann muss man das irgendwie, finde ich, klar kommunizieren und dann nicht so überraschend vorbeiplauzen und dann irgendwie grimmig gucken, wenn der irgendwie gerade Kinderzeit hat, was ja auch passieren kann.
Was wäre für dich eine angemessene Zeit, die man auf dem Weingut verbringen könnte, dürfte, sollte? Also wo man Mitarbeiter beanspruchen könnte, dürfte, sollte oder eben im Ideal oder schlimmsten Fall dem Winzer selber? Und ist es schlimm, wenn der Winzer nicht da ist?
Nee, also das heißt schlimm. Also es ist natürlich sicherlich immer am allertollsten, wenn der den Wein macht, auch zugegen ist und man mit dem reden kann. Ich glaube, dass der das selbst auch ja prinzipiell gerne macht, ja, und den Leuten irgendwie versucht hat, seine Vision, seine Idee oder die Geschichte zu erklären. Gibt aber durchaus auch immer, finde ich, gute Mitarbeiter, die das auch ganz hervorragend können. Und je größer so ein Weingut ist, desto unwahrscheinlicher ist es ja, dass du am Ende den Kellermeister oder den Eigner triffst, sondern es sind ja dann immer Leute, auch die eben genau für sowas da sind. Ja, ich finde das auch alles völlig in Ordnung, wenn sowas Geld kostet. Ja, also so ein Probiernachmittag oder sowas. Ich finde, ich für mich selbst, wenn man da mit Kindern ist, ist es ein großes Weingut, wo man auch umherlaufen kann. Ja, auch da, das muss man mal dazu sagen, ist auch nicht immer ist das so völlig öffentliches Gut. Also die meisten Weingüter in Deutschland liegen natürlich in irgendwelchen geschützten Regionen. Es gibt dann so Weinstraßen, Weinwege und es ist dann alles teilweise öffentlich, aber also so ganz selbstverständlich durch die Weinberge schlendern und die ganzen Trauben aufessen, ist halt auch so eine Sache. Kenne ich auch einige Winzer, die hier und da so ein paar Schilder aufstellen, dass sie doch bitte den Wein für den Wein übrig lassen sollen.
Was übrigens 10% der Erntemenge bei nicht wenigen ist. Und ich finde das relativ erstaunlich. Das kannst du hier so, um mit unseren Rubriken mal wieder anzufangen, Rubrik Thekenwissen, wie viel Prozent werden letztlich bei einem Weingut von Traubendieben aufgegessen, die touristisch, also es kommt natürlich auf die touristischen Situationen oder Regionen auch so ein bisschen drauf an, aber in vielen Regionen sind das nicht selten 10%, was ich erstaunlich finde, wenn du eben 100.000 Flaschen produzierst, allein 10.000 Flaschen aufgefressen werden, ohne dass du jemanden Euro dafür lässt, was ja auch irgendwo einkalkuliert werden muss.
Also deshalb finde ich, liebe Leute, mal eine Traube probieren oder eine Beere, okay, aber so du dann irgendwie alle damit verpflegen und dann natürlich, und was auch sehr oft passiert, so eine ganze Traube abpflücken, dann eine Beere essen, dann merken, oh, buch, mir schmeckt auch nicht oder ist noch zu sauer und dann wegschmeißen, das ist doof. Hm. Ja, also insofern.
Und wiederum schätze ich da die Offenheit, die manche Produzenten in verschiedenen Regionen leben und finde es schade, dass in manchen Regionen, wie jetzt zum Beispiel hier im Sächsischen, die Weingärten einfach zu sind, dass da Mauern oder Zäune drumherum sind, das macht das Ganze so eng. Also ich glaube, das ist alles so ein Geben und Nehmen.
Ja, aber wie gesagt, du hast ja ganz oft dann so öffentliche Weinwege und da dürfen können die Leute durch. Auch da gibt es so diese Wegerechte, oder wie das dann heißt, dass es auch so kleine Sitzmöglichkeiten gibt, was auch latent öffentlich ist, wo die Leute sich hinsetzen können und eben diese Kulturlandschaft auch genießen können bei ihrem Spaziergang, was ja im Prinzip auch total, total gut ist und total schön. Aber auch da geht es dann wieder so ein bisschen um Respekt. Und nochmal zu der Zeit, ich finde, wenn so ein Weingut begehbar ist und man besucht das, das ist quasi für alle fein, wenn man da rumläuft, dann finde ich, kann man sich da locker so 1-2 Stunden in so einem Weingut vertun, einfach so ein bisschen gucken, rumlaufen und man sieht dann ja auch, ne, wie geht der mit seinen Reben um, etc., all das. Und dann finde ich, wenn man einfach so ein bisschen über den vom Wein was wissen will, ist, finde ich, so eine halbe Stunde wäre für mich so eine Zeit, die ich gerne in Anspruch nehmen würde, natürlich auch gerne mehr, aber oder diese viertelhalbe Stunde, sagen wir es mal so, wenn da so drei Sätze so zur Idee, wo man so ein bisschen auch diese Authentizität hat, wenn der Winzer da was erzählt oder irgendjemand, der da wirklich was mit zu tun hat, dann ist mir das eigentlich genug, denn mehr möchte ich sie nicht abhalten. Also, wäre jetzt so für mich. Also die Beanspruchung, also jetzt, dass ich da irgendwie hinkomme und 2 Stunden lang von dem bewirtet werde und dann noch ein Schmalzbrot kriege und noch von dem befreundeten italienischen Weingut noch irgendwie das Olivenöl verkoste und aufesse, das erwarte ich nicht. Naja, ist ja oft so. Ne?
Was dich ja auszeichnet und wo viele also ich habe es bei einigen Weingütern erlebt, die dann erbost und wutentbrannt von dem Weingut gegangen sind, dem Winzer arrogant gescholten haben, weil er eben gerade keine Zeit hatte, weil er halt irgendwas anderes am Tag geplant hat und sein Timetable irgendwie abarbeiten musste.
Oh weh, der Winzer macht Wein.
Naja, fand ich schade in dem Sinne. Und hast du selber also eine Vorgehensweise, wenn du in die Toskana reist? Versuchst du die besten Weingüter zu besuchen? Versuchst du die Insider-Weingüter? Nimmst du Tipps an oder
also
wo beliehst du dich? Oder?
Ich nehme Tipps an. Was heißt ein Insider-Weingüter? Also es ist mir dann eher so, dass also was ziemlich lustig ist, und da ist die Toskana ein ganz gutes Beispiel, ist so die Wahrnehmung, was ist, wenn du jetzt den Local fragst, was ist für dich ein gutes Weingut? Da wirst du in der Toskana meistens Tipps bekommen für sehr oldschoolige Läden, also oder Weingüter. Und wenn dann so die, wenn du dich dann beliehst zum einen oder irgendwie hippe Sommeliers fragst oder so Weinbarinhaber oder sowas, da kommen ganz andere Vorschläge und so ein Mix davon. Ja, ist aber, das weißt du selber, das Reisen mit Kindern, man kann das dann irgendwie alles nicht überstrapazieren und der Besuch eines Weingutes, auch wenn meine Kinder da so eine gewisse Affinität familienmäßig zu haben, das ist dann ja auch relativ schnell erschöpft. Ja, du latscht da irgendwie das so Reben und latscht ein paar Wege und dann im Zweifel ist es heiß und dann stehst du da und trinkst Wein, also auch was die Kinder dann nicht mitmachen können. Wobei wir meistens irgendwie versuchen, dass es sozusagen Kinderwein gibt, sprich also Weintraubensaft. Aber das ist ja, irgendwann ist das für die fade oder keine Ahnung, stehst halt da, isst ein Käse oder irgendwie sowas. Also alles Sachen, was Kinder nicht mögen. Also insofern, wenn wir sowas planen, machen, dann ist das so in homöopathischen Dosen.
Ja, sollte die Kernkompetenz eines Weinguts ja auch nicht die Bespaßung von Kindern sein. Also daher.
Absolut, also aber wenn du da...
Ich plane zum Beispiel, wenn ich irgendwo unterwegs bin und selbst wenn ich mit der Familie unterwegs bin, würde ich meine Weingutsbesuche konsequent ohne Kinder planen. Aber wahrscheinlich auch, weil ich da ernsthaft werde und dann in dem Thema drin bin und also versuche auch keinen auf den Sack zu gehen, in dem Sinne, also mit meinen Kindern. Weil ich versuche, die Priorität bei dem Weingut zu finden und zu suchen.
Ja, ich glaube, dass du dich auch, also du bist ja jemand, der beim Probieren dich ja viel stärker auch konzentrieren muss und will und da auch vielleicht auch mit einer gewissen Geschäftstüchtigkeit rangehst und überlegst, ist das was für dein Portfolio, was weiß der Google, was. Ich jetzt nicht, ich komme halt einfach nur dahin und würde mich jetzt immer als engagierten Trinker bezeichnen, aber der da irgendwie ein Interesse hat und ich aber auch ganz oft, und das auch nochmal zur Auswahl der Weingüter, ich ein Interesse an den Menschen habe. Das sind ja teilweise ganz verrückte Zeitgenossen und wahnsinnig beeindruckende Menschen, die man da kennenlernt. Und das finde ich total, also einen auch sehr, sehr wichtigen Part. Also ob der Wein immer der perfekt ist, ist der eine, aber es gibt teilweise Winzer, die so beeindruckend sind oder so abgefahrene Weingüter sich da hingezimmert haben, dass das auf jeden Fall dem Besuch wert ist. Ja, also
zum Beispiel das
Kindern... Jetzt haben wir uns verhaspelt mit dem Hin und Her und aber also ich erinnere mich zum Beispiel an Griechenland, an ein Weingut, da ich war zentnerweise, auch in Frankreich war ich in der Provence auch mit den Kindern, ganz viele Skulpturen, das war auch auf Begehbarkeit ausgelegt, muss man dazu sagen, in dem einen griechischen Weingut da bei dem Vasilie, da ist sogar ganz eine Tour buchen, da irgendwie keine Ahnung, was das kostet, aber ganz viele, also nicht viel, also ganz viel Kunst und Zeug, was man eben wirklich angucken kann, wo dieser Gang durchs Weingut Spaß macht. Und in der Provence hast du inzwischen auch relativ viele, gerade diese, sag ich mal, diese ganzen neu gegründeten, sprich neuen Finanz, mit neuem Geld ausgestatteten Weingüter oder von Japanern, von Chinesen oder von sonst wem gekauft und dann wirklich nochmal umgekrempelt mit Design und hast du nicht gesehen. Das ist schon ein großes Happening und ist dann eben toll. Gar keine Frage. Und also das sind dann auch Sachen, die ich in meiner Weinreise, sage ich jetzt mal, eher integrieren würde als du vielleicht.
Ich finde es auch toll, wenn man Empfehlungen ausspricht für Weingüter, wenn mich jemand fragt, wo man hinfahren sollte, eben nicht diesen kleinen Winzer um die Ecke zu nehmen, sondern eher das große Weingut, was das Ganze bewusst inszeniert hat und dann eben auch Informationen und Emotionen mit auf den Weg gibt. Also es gibt ja so manche Weingüter, die sich darauf spezialisiert haben, touristisch zu sein. Also wie eben auch manche, keine Ahnung, Bauwerke in einer Stadt sich darauf spezialisiert haben oder spezialisiert wurden, touristisch zu sein, weil sie halt eine gewisse Information mit auf den Weg geben können, die halt irgendwie kleine Häuser um die Ecke, obwohl die vielleicht mehr Geschichte haben und mehr Geschichten in sich drin stecken haben, das aber eben nicht so mit transportieren können. Also ich würde dazu raten, wenn jemand in eine Weinregion geht, einfach zu schauen, was sind die touristisch orientierten Weingüter. Ich glaube, man nimmt dort mehr Emotionen mit auf dem Weg. Siehst du es anders, oder?
Nee, jetzt mit der Emotion bin ich jetzt, kann ich, das weiß ich jetzt gar nicht, aber was ich teile total deinen Tipp und deine Empfehlung, sagen, lieber die Größeren, die mit so einem Ansturm und so einem Besucheraufkommen rechnen, die dann teilweise auch Touren haben, die dann wirklich da oder eben auch so ein kleines Entgelt eben dafür nehmen, dass da jemand da ist, der Besucher an die Hand nimmt, in den Weinberg bringt oder in den Weinkeller bringt und da irgendwie verschiedene Probierpakete irgendwie hat. Das ist am Ende das Bessere, als wenn er dann so erstmal so eine halbe Stunde wartend irgendwo in irgendeiner Ecke steht, bis dann da irgendwie einer von den drei Leuten, die auf dem Weingut arbeiten, denn das sind ja gar nicht so viele, ja, so ein Weingut, keine Ahnung, bis 10 Hektar oder sowas oder 5, da sind ja jetzt nicht hunderte von Menschen, sondern sind ja dann irgendwie vergleichsweise wenige, nur zur Lesezeit, aber da muss ich mich da bei keinem halb entschuldigen und sagen, hier, Mensch, könnte mal, oder dann eben grimmig sein, sondern wenn man dann mit so einem Besucher aufkommt, dann dort rechnet und man steht da als Besucher, dann kriegt man eben auch was geboten, ja, das ist dann am Ende, man besucht das ja als Freizeitaktivität und dann ist so ein kleines Entgelt sowieso okay.
Was wäre für dich ein kleines Entgelt, was du dafür, also ich war teilweise, ich war ja in Kalifornien unterwegs und hatte noch das Kalifornien vor vielen, vielen, vielen Jahren im Sinn und habe gesehen, was da teilweise jetzt als kleines Entgelt aufgerufen wurde, was ich dann sehr sportlich und interessant fand, aber eben auch dann auf der anderen Seite gerechtfertigt für die Zeit, für die Inszenierung, für all das, was dort auch an Wein geboten wird.
Da finde ich, gibt es zwei Wege. Also erstens mal finde ich, dass Amerikaner sind halt auch Amerikaner, was jetzt die Geschäftstüchtigkeit betrifft. Das ist das eine. Das andere ist, dass man dann natürlich bei einem hohen Preis zwei Dinge sehen muss. Zum einen das, was man geboten bekommt. Aber dass man eben als Winzer und Weinmacher im Zweifel sich damit auch so ein bisschen die Leute vom Leibe halten will, um das nicht überhand nehmen zu lassen. Also ja, habe ich selber an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dann merkst du, weißt du, wenn die dich dann nett finden, kostet es gefühlt gar nichts. Und wenn das dann alles ein bisschen anstrengend wirkt, dann ja, kostet leider hier, kostet da und so. Und wenn dein Winzer auch Bock hat, ja, und du selber hast was zu erzählen von anderen Weingütern und auch eher so ein bisschen Benefit hat von dem Gespräch mit dir, dann geht sowieso irgendwann mal da in irgendeinem Punkt eine Flasche auf und dann will gar keiner irgendwas. Und dann muss man sich immer, finde ich, anstrengen, da irgendwie, keine Ahnung, noch irgendeine Kasse zu finden, wo man trotzdem was reinhaut, um das irgendwie zu gutieren, weil ich auch nicht zwangsläufig irgendwie 5 Kisten Wein kaufe, nur weil das Gespräch nett war. Ist ja auch nochmal, muss man ja fair dazu sagen. Also ich habe sehr oft auch sehr nette Winzer kennengelernt, die ganz tolle Geschichten erzählt haben. Aber den Wein fand ich nicht so geil. Aber ging mir in Ungarn so, aber egal.
Darauf wollen wir es aber auch nicht ausrichten. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du in Kalifornien beim namhaften Weingut bist du $70 los. Für ein Viererfly Wein und eine Stunde Führung. Ist das gerechtfertigt?
Ja. Okay. Also vor allen Dingen muss ich ganz kurz, da muss ich dazu sagen, das sage ich vor allen Dingen deshalb jetzt, weil ich gerade in Kalifornien war und weiß, was ein Glas Wein an einer Eckbude oder im Restaurant kostet. Das ist ja wahnsinnig viel. Das hast du ja sofort abgetrunken. Wenn du das jetzt so als deutscher, monetär betrachtender Mensch da so drauf schaust, das finde ich okay. Und es muss ja jemand abgestellt werden, der dich da guidet, führt und betreut. Und der will ja irgendwie auch 1,50 haben. Oder?
In Deutschland zahlst du beim Weingut mit dem gleichen Renommee, wenn du überhaupt zahlen musst. Also witzigerweise ist ja Deutschland zum Glück oder leider das Land, wo es bei 90% aller Weingüter die Proben kostenfrei gibt. Ich finde es bedauerlich. Manchmal wäre es einfach, um die Wertschätzung noch ein bisschen zu steigern, ganz gut, wenn das eine oder andere kosten würde. Aber zahlst du so um die 10 Euro, 10 bis 15 jetzt, Euro.
Ja, also
in Italien
bis 20,
zahlst du um die, ja, zahlst du um die 20, 30 Euro. In Spanien ungefähr um die 20 Euro.
Also habe ich jetzt, also in Italien habe ich teurer erlebt. Also es geht relativ schnell. Ja. Wobei, es ist dann immer auch natürlich so mit Programm, ne? Also dann gibt es halt wirklich so, gibt noch einen Schinken, es gibt Oliven, es gibt Öl, es gibt Brot, es gibt den Wein. Also es ist dann immer so, ist dann tatsächlich auch so ein, wie, ja, Snacken, Essen gehen. Also da ist, ist schon auch was dabei. Aber ich finde das alles völlig okay. Mhm. Also du gehst ja auch nicht auf 5 Weingüter am Tag und also es ist ein Happening und es ist wunderbar. Mhm. Also zumindest also, möchte ich dafür ich werben, also auch in Deutschland dafür werben, dass man, wenn man da so auf den Hof geht und dann das alles so in Anspruch nimmt, vielleicht in der einen oder anderen Stelle da noch was abgibt, gibt, versucht zu geben, keine Ahnung was.
Oder einfach versucht bewusst diese Weingüter aufzusuchen, die sich in diese Richtung auch engagieren und versuchen in diese Richtung etwas Besonderes zu bieten. Es erspart Enttäuschung und, glaube ich, steigert so das Gesamterlebnis. So ein wenig.
Bin ich bei dir. Da sind wir einer Meinung, Silvio.
Ja, endlich mal. Hat nur eine Sommerpause lang gedacht.
Ein Sommer.
Ein Sommer lang. Hat es uns gekostet, dass wir einer Meinung sind.
Aber ich verspreche hier mit Huren Eilig, das wird nicht, also das ändern wir auch gleich wieder. Spätestens bei der nächsten Ausgabe von Wein und Weltfrieden werde ich anderer Meinung sein. Auf Biegen und Brechen.
Tja.
Du bist eingeschlafen? Also jetzt hast du.
War es das jetzt so heute oder hast du irgendwas, irgendwas Sinnvolles zu sagen?
Wie mein alter Professor an der Uni immer sagte, haben Sie noch etwas Sinnvolles zur Diskussion beizutragen oder wollen Sie nur schwatzen? Mit diesen Worten können wir das, finde ich, heute bewenden lassen. Es war wundervoll, die erste Folge nach der Sommerpause in loser Plauderei mit latentem Weineinschlag. Lieber Silvio, liebe Grüße aus Hamburg. Ich sage Ganz danke.
Liebe Grüße aus Dresden. Bis bald einmal. Lass es dir gut gehen.
Auf Wiederhören.